Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Und hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich mega, dass ihr wieder dabei seid zu dieser Heldenstunde, wo es um die 5 Säulen der Gesundheit gehen soll. Ja, die Stammhörerinnen und Stammhörer von der Heldenstunde rasten an dieser Stelle aus. 5 Säulen? Bisher haben wir doch immer nur von 4 Säulen gesprochen. Welche 4 Säulen das sind und welche 5. meiner Meinung nach jetzt dazukommen soll, darum geht es in dieser Folge. Auch an die Stammhörer, sorry, dass die Folge erst heute rauskommt. Am Samstag, also vermutlich veröffentliche ich sie heute noch am Samstag, jedenfalls recorde ich sie gerade am Samstag. Ich war die letzten Tage krank, ein bisschen hört man das auch noch an meiner Stimme, die ist noch so ein bisschen hier und da Reibeisen. Ich habe tatsächlich 8 Tage, ja, nicht richtig mega flach gelegen, aber mir ging es nicht besonders gut. Krasse Halsschmerzen gehabt, Kopfschmerzen gehabt. Dann ging der Rüssel zu, dann ging das Ohr zu, dann ging der Husten los, Schleim. Also das volle Programm, bis auf das Typische, was noch gefehlt hat, war nachts 3-mal aufwachen, Schweiß gebadet, umziehen, Bettwäsche wechseln. Also das hat mir noch gefehlt, dann wäre es so der volle Waschgang gewesen. Das hatte ich diesmal tatsächlich nicht, auch kein Fieber. Aber krasse Halsschmerzen und wie gesagt, Stimme ein bisschen angeschlagen. Deswegen habe ich mich noch ein bisschen geschont. Ich bin so seit 4 Tagen wieder einigermaßen auf den Beinen, bin auch schon wieder am Arbeiten, habe vorgestern mit der Hotelgruppe McDreams, liebe Grüße gehen raus an euch, falls ihr mich jetzt auch als Podcast hört, einen sehr, sehr schönen 4-stündigen Workshop zum Thema Stress und Resilienz gegeben. Und das war auch so my biggest concern sozusagen im Vorfeld, als es losging. Donnerstags abends ging es los, freitags war ich noch arbeiten. Samstags habe ich mich dann hingelegt und habe so gedacht, naja gut, du hast jetzt eine Woche lang Zeit. Am Mittwoch in einer Woche ist erst das Seminar, da war ich komplett entspannt. Dann ging es mehr und mehr aufs Wochenende zu und jeden Tag war irgendein anderes Symptom, jeden Tag war irgendwas anderes. Und es ist auch nicht mehr dieser typische Verlauf, den man so kennt, ne? Man wird krank und dann liegt man 3 Tage und dann wird es jeden Tag irgendwie so ein bisschen besser, sondern es geht so hoch und runter. Es ist so ein Tag, wo du denkst, okay, du hast es geschafft, dir geht es schon wieder sehr viel besser und du hast alles hinter dir und ab jetzt geht es nur noch bergauf und stattdessen liegst du am nächsten Tag wieder richtig flach und wieder irgendein anderes richtig beschissenes Symptom. Haut rein und also ich glaube wirklich, das hat bei mir, seit Corona ist das halt so, vor Corona konnte ich immer mit breit geschwellter Brust sagen, ich werde so gut wie nie krank und wenn überhaupt nur so ganz oberflächlich 2-3 Tage, bisschen Halskratzen, bisschen Schnupfen und dann ist es wieder vorbei. Von Krankschreiben kann da keine Rede sein. Aber seit Corona erwischt es mich auch in schöner Regelmäßigkeit, mindestens einmal im Jahr. Ich erinnere mich ja auch, dass ich vor 2 Jahren war es, glaube ich, auch zum allerersten Mal in meinem Leben eine Sommergrippe hatte, eine fucking Sommergrippe, also schönstes Wetter, warm und man liegt drin und ist total verschnupft, wie also typisch Herbst-Winter-Erkältung, mitten im Sommer hatte ich vorher auch noch nie, also irgendwas ist da im Argen, ich versuche mich da auch gerade so ein bisschen reinzulesen, aber es weiß niemand so wirklich, woran es hängt. Es gibt 1000 Theorien, zum Beispiel, dass verbliebene Coronaviren inaktiv im Körper sind und sobald man dann so ein bisschen ausgelaugt war, das würde ein bisschen dafür sprechen, wie es gelaufen ist, weil ich war eigentlich wieder sehr fit, habe wieder sehr viel Sport gemacht, habe mich vielleicht auch ein bisschen zu viel verausgabt und dann kommst du in so eine kleine Erschöpfungs- und Schwächephase rein und die Immunabwehr ist nicht ganz so da, wo sie sein soll und dann reaktivieren sich möglicherweise diese Viren wieder, die in dir drin sind. Oder andere Theorie, die Viren sind generell ein bisschen aggressiver geworden seit Corona. Vielleicht war es ja auch wieder ein Coronavirus, der mich erwischt hat, I don't know. Auf jeden Fall ist es jetzt in schöner Regelmäßigkeit so einmal im Jahr, vielleicht sogar 2-mal im Jahr, dass es mich auch so richtig hinbrettert. Und damit muss ich halt klarkommen, das ist so, das scheint so zu sein. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Research machen, noch mal aufs Mikrobiom im Darm gucken, ob da alles in Ordnung ist. Wenn ich da was rauskriege und es interessiert jemand, fragt mich gerne. Ansonsten hoffe ich, dass ich das in den Griff kriege. Und wenn nicht, muss ich das halt einfach so hinnehmen. Wie gesagt, Grüße gehen raus an die Seminarteilnehmenden. Das war meine my biggest concern, meine größte Angst, dass ich diesen Workshop nicht halten kann, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Und das hat aber geklappt. Ich konnte nicht so laut sprechen. Ich habe sehr viel Tee getrunken, währenddessen auch die eine oder andere Halslutsch-Pastille. Aber wir haben das sehr gut hingekriegt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da sich dieses Seminar um das Thema Resilienz und Stress und auch gerade hinter dem Hintergrund des digitalen Zeitalters abgespielt hat als Schwerpunkt, habe ich nochmal nachgedacht über meine vier Säulen, in denen ich normalerweise hier im Podcast spreche und auch in meinen Vorträgen spreche. Und ich finde, es fehlt eine fünfte Säule. Aber schauen wir uns erstmal die vier traditionellen Säulen, die ich immer postuliert habe in meinem Podcast an. Wie gesagt, mein Stammpublikum kennt sie hoffentlich. Wer kann sie aus dem Schlaf vorbeten? Jetzt ist eure Chance. Erste Säule. Zweite Säule. Dritte Säule, vierte Säule. Ich höre euch nicht. Aber vielleicht wusste es jemand. Erste Säule, Bewegung. Mit einer der wichtigsten Dinge, die wir für unsere Gesundheit machen können, ist regelmäßige körperliche Bewegung. Und das muss nicht nur in Form vom Sport sein, sondern das ist auch und vor allen Dingen die Bewegung, die wir im Alltag einbinden können. Und da finde ich uns Menschen wirklich immer wieder erstaunlich. Also wir bezahlen Monatsbeiträge für Fitnessstudios und fahren aber gleichzeitig die Rolltreppe. Wir kaufen uns super teures Sportequipment und fahren dann aber mit dem Auto beim Supermarkt auf dem Parkplatz immer ganz vorne hin. Also als ob Sport etwas ist, was wir dann machen, wenn Sport ist, und außerhalb der Sportphase versuchen wir Bewegung zu vermeiden, wo es irgendwie nur geht. Das ist jetzt sehr extrem gesprochen, aber ich beobachte das. Und ich frage mich, woher kommt das eigentlich? Und ich habe eine Idee. Es ist nur eine Idee. Kann das sein, dass wir diese Abgrenzung von ich bin in meinem Leben so bequem, wie es geht, nur wenn ich Sport mache, also wenn ich Sportklamotten anhabe, wenn ich in die Stunde gehe, die ich gebucht habe, oder wenn das Training losgeht in dem Verein, für den ich tätig bin, dann mache ich Sport, dann mache ich Bewegung. Kann das sein, dass das was mit unserer Schulzeit zu tun hat, in der es ja Sportunterricht gab und außerhalb des Sportunterrichts hat man uns ja beigebracht, still sitzen, konzentriert sein, ruhig sein, nicht stören, nicht zappeln, nicht rumlaufen, da sein. Und im Sportunterricht, da hast du dich dann umgezogen, da hattest du dann Sportklamotten an, da dürftest du dann rumrennen, da dürftest du dich bewegen, da dürftest du springen, da dürftest du schreien, da dürftest du machen. Kann das sein, dass das so tief in unsere DNA eingesickert ist, dass wir heute noch unbewusst in unserem Alltag, wenn wir keine Sportklamotten anhaben, wenn wir nicht in der Bewegungsstunde sind, dass wir dann Bewegung versuchen zu vermeiden? Ist nur eine Idee von mir, ist nur so ein Gedanke. Anders kann ich mir nicht erklären, warum so viele Menschen zum Beispiel auf dem Laufband laufen, aber dann statt Treppen zu gehen, den Fahrstuhl nehmen oder die Rolltreppe oder mit dem Auto so nah es geht immer ans Ziel fahren, um zu vermeiden, dass man vier Schritte mehr laufen muss. Also ich plädiere nicht nur für den Sport und die Bewegung, ich plädiere nicht nur für die Bewegung innerhalb von so einem Sportumfeld, das ist cool, das ist gut, ich plädiere vor allen Dingen aber auch für Bewegung im Alltag. Wenn du ans Telefon gehst, rumlaufen. Wenn du Dinge auf deiner Arbeitsfläche hast, die ein Stück weiter wegstellen, dass du gezwungen bist, zwischendurch immer wieder aufzustehen und die zu holen. Zum Beispiel auch, ja, ihr wisst es alle, ne? Höhenverstellbare Schreibtische. Die zu haben ist eine schöne Sache. Die zu benutzen ist aber die Magie. Ja, wenn ich hier das Knöpfchen habe und kann hier die Arbeitsplatte hoch und runter fahren, ist das eine schöne Sache. Aber ich muss es halt auch machen und dann muss ich mich halt auch mal hinstellen zwischendurch. Also diese Dinge, die wir im Alltag machen können, die eben auch nutzen. Zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin und es gibt, wir haben Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Kantine da, wo ich arbeite. Ich laufe immer durch die frische Luft durch. Es gibt auch, selbst im Regen, ich laufe auch die paar Meter durch den Regen, immer durch die frische Luft. Treppe runter, durch die frische Luft, Treppe hoch. Es gibt auch einen, das nennt sich Schnitzelpiste in der Umgangssprache der Company, für die ich arbeite. Da kannst du trockenen Fußes auf dieser Ebene von dem Arbeitsbereich zur Kantine laufen. Da laufen 90% der Leute. 10% der Leute oder 5% der Leute laufen Treppen runter, durch die frische Luft, Treppe hoch. Aber damit hast du doch gleichzeitig schon wieder, profitierst von Bewegung, profitierst von der frischen Luft draußen, profitierst vom Tageslicht. Ja klar, wenn es jetzt in Strömen regnet, würde ich es mir vielleicht überlegen. Aber wenn es so ein bisschen tröpfelt, ist doch egal, trocknet doch wieder. Und ganz wichtig, kleiner Spaziergang nach der Kantine draußen am frischen Essen. Machst du ein bisschen was gegen die Peaks vom Blutzuckerspiegel, regst gleichzeitig wieder ein bisschen die Verdauung an, kriegst frische Luft ab. Wunderbar, wunderbar. Machen viel zu wenig Leute aus meiner Sicht. Also diese sogenannte Alltagsbewegung, mehr einbauen, gucken, wo kann ich mich mehr bewegen, außerhalb von diesem Sportkontext. Sportkontext an sich, eine wunderbare Sache, egal ob du jetzt für dich ins Fitnessstudio gehst. Mein Tipp oder meine Idee wäre, wenn man jetzt anfängt darüber nachzudenken, oh, ich hätte schon Bock, mich mal zu bewegen und Sport zu machen, mit was könnte ich denn anfangen? Mannschaftssport ist aus mehrfacher Hinsicht eine wunderbare Sache. Im Mannschaftssport hast du eben nicht nur dieses Einzelkämpfer-Ding, du machst nicht nur was für dich selbst, sondern du arbeitest gleichzeitig auch mit und für dein Team. Das heißt, du schulst auch gleichzeitig deine sozialen Kompetenzen und deine Teamfähigkeit. Und Teamsport hat den riesigen Vorteil, dass feste Trainingssessions angesetzt sind und sich deine Teamkameradinnen, deine Teamkameraden auch auf dich verlassen, dass du da bist, dass du kommst. Das heißt, dein Commitment für eine Mannschaftssportart ist natürlich viel, viel höher, als wenn du für dich allein nur ins Fitnessstudio gehst und nur für dich selbst arbeitest. Na, wenn du für dich selbst arbeitest, dann kann man es natürlich eher mal sausen lassen, als wenn ich weiß, dass da 10, 12, 15 andere Leute auch ins Training kommen und sich darauf verlassen, dass ich auch da bin, dass wir Spielzüge einarbeiten können, dass wir über Theorie uns austauschen können und natürlich das alkoholfreie Feierabendbier danach soll auch nicht zu kurz kommen. Kameradschaft und sozialer Austausch in dem Maße natürlich auch noch ein riesen Benefit gegenüber dem, wenn man jetzt nur alleine vor sich hin trainiert, vielleicht die ganze Zeit Knöpfchen im Ohr hat. Und es kann auch mal schön sein, aber ich finde, dieses Miteinander hat halt einfach noch mal ganz andere Ebenen. Und generell so trainieren im Verein, da kann man sich natürlich auch, wenn man das möchte, Zeit dafür hat, Energie dafür hat, auch ehrenamtlich über das eigene Sportpensum hinaus einbringen. Ich wollte das gerade machen am 1. Mai, wollte ich eigentlich, da ist immer ein Maifeiertag, Wandertag von unserem Sportverein hier, wollte ich 2 Stunden lang Pommes verkaufen an der Bude. Musste ich auch absagen, ist auch meinem Infekt und meinem Hals und sowas zum Opfer gefallen. Also ich stelle mich ja nicht krank dahin und verkaufe dann da Lebensmittel, das wäre auf mehreren Ebenen bescheuert, aber das kann man machen, das ist eine schöne Sache. Da kommt man mit anderen Menschen in Kontakt, da kommt man mit anderen Menschen ins Gespräch, man macht ein bisschen gute Arbeit für einen Verein und unterstützt die Vereinsarbeit ein bisschen und da holt man dann auch wieder einiges für sich mit nach Hause, wenn man es denn schafft und nicht auf der Couch vor sich hin liegt und halb stirbt an der schlimmen Männergrippe. Also Bewegung. Schöne, moderate Dinge für Bewegung ist auch Radfahren, Laufen draußen, Spazieren gehen, Schwimmen, Wandern ist eine wunderschöne Bewegungsart und Weise. Das sind alles niederschwellige Dinge. Gut, Schwimmen ist ein bisschen Aufwand, aber das andere, ne, wir könnten ja auch zum Beispiel überlegen, Radfahren zu kombinieren mit dem Weg auf die Arbeit oder das miteinander kombinieren, wenn das zu weit ist, vielleicht einen Parkplatz finden, wo man ab da mit dem Fahrrad, mit Leihrädern weiterfahren kann oder eine Station mit der Bahn früher aussteigen und noch ein Stück laufen. Vielleicht ist da ein kleiner Stadtpark oder sowas, ein bisschen grün, wo man durchlaufen kann. Und dann kommt man ganz anders auf der Arbeit an morgens, als wenn man jetzt vielleicht mit dem Auto bis in die Tiefgarage da gefahren ist, überhaupt nichts von der Welt da draußen mitbekommen hat, sofort an seinem Arbeitsplatz ist. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wacherer Geist, wacherer Körper, um dann auch produktiver, da hat euer Arbeitgeber auch was davon, ihr startet einfach viel produktiver und wacher und habt eine ganz andere Art der Produktivität dann, wenn ihr so in den Tag startet. Also Bewegung, Säule Nummer 1. Säule Nummer 2, Ernährung. Ein Teil, der aus meiner Sicht bei ganz vielen Menschen immer noch krass unterschätzt ist. Also das, was ich in mich reingebe, also die Baustoffe, aus denen mein Körper und auch mein Geist, also meine physische und meine psychische Gesundheit gebaut wird. Und jetzt muss man ja nicht besonders intelligent sein, um zu erkennen, dass je höherwertiger und je gesünder diese Stoffe sind, die ich in mich reintue, desto höherwertiger kann der Outcome sein. Wenn ich nur Mist in mich reinstopfe, dann wird nur aus Mist das reproduziert und gebaut. Also was soll denn dabei rauskommen? Also da muss man ja noch nicht mal Ernährung studiert haben, um dieses Grundkonzept gut zu verstehen. Gesunde, ausgewogene Ernährung, frische Lebensmittel. Wenn wir ökologisch denken, dann gerne noch saisonal, regional, nach Möglichkeit. Nach Möglichkeit selbst einkaufen, frisch zubereiten, dann hat man die Kontrolle über alles, was da so reinkommt. Bio-Lebensmittel, um zu vermeiden, dass da zu viele Pestizide, zu viele Toxine ins System kommen, würde ich als Biohacker sowieso immer sagen, Toxine vermeiden, wo es immer auch geht, aber ohne auch da zu dogmatisch zu sein. Also ich denke da auch nicht den ganzen Tag drüber nach. Ich versuche das so gut, wie es geht, zu machen. Und wenn das mal nicht klappt, dann ist es halt so. Auch die Ernährung ist meiner Meinung nach eine Sache. Paracelsius heißt er, glaube ich. Hat immer gesagt, die Menge macht das Gift. Wenn ich jetzt, das gilt auch für die Bewegung, wenn ich zu viel Sport mache, wenn ich mich zu sehr auf die Ernährung fokussiere, wenn ich bei allem, was ich in mich reintue, jetzt extrem drüber nachdenke, oh, ist das jetzt gut, nicht dogmatisch sein, geht locker an die Sache ran, versucht so viel wie möglich richtig zu machen. Und ich esse auch ab und zu mal eine TK-Pizza, ich esse auch mal ein Eis, ich esse auch mal ein Stück Schokolade, ich sterbe davon nicht, aber ich gucke halt, dass hauptsächlich gute Sachen in mich reinkommen. Vollkornprodukte, frisches Gemüse, obstanteilig, Wurzelgemüse, Pilze, Hülsenfrüchte, was es auch immer sein mag. Also frische, gute Sachen, wo wir möglichst viel Kontrolle drüber haben. Und ja, ich würde auch sagen, hochverarbeitete Lebensmittel so wenig wie möglich. Aber wenn das mal vorkommt, dann kommt das mal vor. Man stirbt ja nicht sofort, wenn man mal so eine Sache auch isst. Aber was tue ich überwiegend in mich rein? Wie nähre ich meinen Körper hauptsächlich? Darum geht es in der zweiten Säule bei der Ernährung und überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was tue ich denn da den ganzen Tag in mich rein? Sind es eigentlich noch bewusste Entscheidungen oder sind es auch viele Snacks nebenher, die so ganz automatisch in mich reinkommen oder weil es die Situation ergibt, ne? So die typische Situation in der Company kann sein, Kollegin, Kollege hat Geburtstag, bringt Kuchen mit, esse ich da ein Stückchen? Möglicherweise ja. Höre ich dann nach einem Stückchen auf oder sage ich vielleicht, nee, ganz bewusst, nee, heute habe ich schon genug, danke, voll lieb, aber ich passe. Also schwimme ich da immer so mit oder treffe ich meine bewussten Entscheidungen? Und wie gesagt, ich kann mich auch bewusst dafür entscheiden, jetzt so ein Stückchen Kuchen zu essen, um der Geselligkeit willen in der Abteilung. Aber ich kann diese bewusste Entscheidung eben auch treffen, indem ich sage, nee, du, ich habe heute schon was Süßes gehabt heute Morgen, ich möchte jetzt nicht noch was haben. Was uns so auch so ein bisschen zum Thema Zucker bringt, auch da ist ein Blick darauf, wie viel Zucker wir am Tag zu uns nehmen. Eine gute Sache, wenn wir da wacher und bewusster rangehen. Und dazu gehört leider auch der Honig am Morgen. Dazu gehört natürlich das Kaffeestückchen vom Bäcker, was ich vielleicht mit einem gesunden Frühstück verwechsle, weil ich das auf dem Weg zur Arbeit noch schnell in mich reinstopfe. Dazu gehören natürlich die Zuckersachen, die ich an Säften trinke. Also auch die Idee, dass ein frisch gepresster Orangensaft besonders gesund ist. Da ist ein Haufen Fructose drin. Wenn wir das mal über den ganzen Tag tracken, gibt ja auch eigene Zuckerfolgen hier in der Heldenstunde zum Thema, das sind schon ältere Folgen, Und ich glaube, mittlerweile ist sogar die Empfehlung für den täglichen Zuckerkonsum noch weiter nach unten gegangen. Plus der versteckte Zucker, den wir konsumieren in dem Essen, was wir haben, zum Beispiel Ketchup, ist super viel Zucker drin, denkt man erstmal gar nicht, weil es schmeckt jetzt erstmal nicht besonders süß. Also da ein Gefühl dafür bekommen, ruhig auch mal auf die Zutatenliste gucken, wenn wir was kaufen, wie viel Zucker ist denn da überhaupt enthalten und dafür mal ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Und im zweiten Schritt lernen, was es alles für Bezeichnungen für Zucker gibt. Saccharose, Dextrose, hast du nicht gesehen. Tausende andere unterschiedliche Sachen, die im Endeffekt einfach nur Zucker bedeuten. Und dafür ein Fingerspitzengefühl bekommen, wie viel Zucker ist es denn am Tag, und versuchen, das peu à peu zu reduzieren. Erste Säule Bewegung, zweite Säule Ernährung, dritte Säule der Schlaf. Auch eins der unterschätztesten, nach wie vor in der breiten Bevölkerung unterschätztesten Themen. Wir opfern Schlaf ganz viel für andere Dinge, gucken noch eine Folge der Lieblingsserie am Abend, nehmen das Thema einfach nicht wichtig genug. Oder auch und gerade auch im Corporate- und Business-Kontext sind wir ja in dieser Leistungsgesellschaft und verehren und heroisieren, vergöttern, machen Helden aus CEOs, die erzählen, dass sie 10 Firmen führen und dabei nur 5 Stunden schlafen jeden Tag und dann morgens erstmal 3 Stunden Morning Routine machen und so weiter. Und ich sage immer, das mag es ja auch geben, es mag ja diese Ausnahmeerscheinung geben, aber es trifft halt nicht für die breite Masse zu. Also du, ich, wir Durchschnitt, wir brauchen so plus minus 7,5 Stunden Schlaf nachts. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger. 6-7 Stunden bis 9-10 Stunden, alles so in der Mitte ungefähr, völlig in Ordnung. Und deswegen gibt es auch nicht die eine Richtlinie. Und auch da finde ich es wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen, indem man mal experimentiert, wie viel Schlaf brauche ich denn auch persönlich. Das kann man mal gut im Urlaub machen, wenn man eben morgens nicht aufstehen muss, keinen Wecker stellt und dann mal 3-4 Tage, 5 Tage, 6 Tage ausschlafen kann und dann mal guckt, wie viel Schlaf braucht jetzt mein Körper über Nacht, damit ich mich morgens erholt fühle. Und auch da helfen uns natürlich heutzutage Aufzeichnungstools. Und auch das halte ich für eine gute Sache, um mal am Anfang ein Gefühl und eine Idee dafür zu bekommen. Und auch da, genau wie beim Thema Ernährung und genau wie beim Thema Bewegung, würde ich sagen, nicht übertreiben. Also ein Gefühl dafür bekommen, gute Sache. Wenn ich jetzt morgens, wenn ich mich eigentlich ganz gut fühle, aber meine Kurve sagt, ich habe schlecht geschlafen, und dann wird mein Tag schlecht, weil meine Kurve sagt, ich habe schlecht geschlafen, dann finde ich, stimmt das Verhältnis zwischen Datenerfassung und persönlichem Gefühl nicht. Also wie beim Essen, Food first versus Nahrungsergänzungsmittel von mir aus, würde ich hier sagen, Gefühl first versus Auswertungen. Aber die können einem trotzdem dabei helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, auch gerade am Anfang. Und wichtig an der Stelle finde ich erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen für das Thema Schlaf. In unserer Leistungsgesellschaft kommt dieses Thema wirklich zu kurz. Und dabei ist es halt auch gut zu wissen, dass Schlaf ist einfach die Phase, in der ganze Körper durchgecheckt wird. Die Phase, wo alles repariert wird, wieder aufgebaut wird. Die anabole Phase. Da, wo etwas entsteht. Das ist auch wichtig für, gerade für hier die Pumper, ne? Wir können Liegestütze machen, tagsüber so viel, wie wir wollen und den Wachstumsreiz setzen. Aber der Muskel, der wächst im Schlaf, in der anabolen Phase, wächst der Muskel. Der ganze Körper wird repariert, durchgecheckt. Wir haben auch im Kopf eine eigene Flüssigkeit, die nachts Toxine aus unserem Gehirn hinaus spült und transpiriert. Also so ein richtiges Waschmaschinenprogramm, was aber nur im Schlaf funktioniert. Ja, wir haben 4 Schlafblasen, Schlafnasen. Die Einschlafphase, die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase Und die REM-Schlafphase und vor allen Dingen letzteren beiden, also Tiefschlafphase und REM-Schlafphase, sind vor allen Dingen sehr, sehr wichtig für uns. In der Tiefschlafphase passiert vor allen Dingen das ganze Körperliche, was ich eben schon beschrieben habe. Und in der REM-Schlafphase, also REM, Rapid Eye Movement, also das bedeutet schnelle Bewegung der Augen. Man sagt, wir verfolgen die Traumbilder im Schlaf und deswegen bewegen sich die Augen so schnell. Diese REM-Schlafphase, die scheint besonders wichtig zu sein für die psychologische Verarbeitung von unseren Eindrücken. Da wird verarbeitet, da wird sortiert, da wird abgelegt. Und beide Schlafphasen sind extrem wichtig für uns. Und es ist gut, dass wir die in genug Zyklen nachts in der notwendigen Tiefe und Intensität abbekommen, damit sowohl körperlich als auch mental alles funktioniert wieder am nächsten Tag. Also erste Säule Bewegung, zweite Säule Ernährung, dritte Säule Schlaf und vierte Säule soziales Netz bzw. soziale Interaktion, also die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Haben wir ein soziales Netz, was uns auffängt? Das kann die Familie sein, das kann ein Freundeskreis sein. Haben wir Vertrauenspersonen, mit denen wir uns austauschen können, denen wir uns anvertrauen können, mit denen wir kommunizieren können, die wir nach Rat fragen können? Und sind wir auch selbst solche Personen für andere Menschen? Sind wir für diese Menschen da? Interagieren wir miteinander? Sind wir hilfsbereit? Sind wir auch in der Lage, Hilfe anzunehmen? Können wir uns aufeinander verlassen? Der Mensch war schon immer ein Rudeltier. Der Mensch war noch nie ein Herdentier und der Mensch war auch noch nie ein solitäres Tier, sondern der Mensch hat in kleinen Gruppen zusammengelebt, also in Rudeln. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen, denen wir Vertrauen um uns herum haben. Und das kann im Corporate-Kontext auch eine gute Kollegin, gute Kollegen sein, weswegen auch das Thema Homeoffice auf Dauer auch immer so eine Schwierigkeit hat, weil auf der einen Seite im Homeoffice haben wir nicht nur weniger Bewegung, weil uns sogar auch der Weg zur Arbeit weggenommen wird, sondern wir haben auch viel weniger soziale Interaktion mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Deswegen bin ich eigentlich ein Freund von so hybridem Arbeiten. Mal zu Hause arbeiten ist eine schöne Sache, aber hin und wieder dann mal das Team zu treffen vor Ort, halte ich eigentlich auch für sehr, sehr wichtig. Das geht auch nicht über Video immer, sondern das ist wirklich eine ganz andere Sache, wenn man mit Menschen in einem Raum ist und auch mal ein Witzchen macht, ein bisschen feigst, dies, das, Kaffee trinkt zusammen. Das wird in der Intensität über Video einfach so nicht stattfinden können. Ist jedenfalls so mein Gefühl. Ihr könnt mir natürlich da auch immer in den Kommentaren gerne mal widersprechen, wenn ihr so einen Punkt auch total anders seht. Interessiert mich natürlich auch immer. Also die soziale Interaktion, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis, auch da das Thema Vereinsleben haut da wieder voll rein. Ne? Ich habe es schon angesprochen, also Teamsport, miteinander trainieren, miteinander Freude haben, miteinander lachen, miteinander gewinnen, miteinander aber auch Niederlagen kassieren und auch das zu verarbeiten gemeinsam. Das, glaube ich, bringt uns ziemlich viel fürs Leben und bringt uns als Mensch und als Persönlichkeit ziemlich nach vorne. Das waren sie also, die vier klassischen Säulen, die mein Stammpublikum schon kennen müsste. Also erste Säule Bewegung, zweitens Ernährung, drittens Schlaf, viertens soziale Eingebettetheit, soziale Interaktion, soziales Netz. Und jetzt kommt neu dazu, und ich wundere mich, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe, aber irgendwie habe ich es immer separat behandelt. Aber es ist natürlich eine klassische Säule der Gesundheit. Und das ist die fünfte Säule, die mentale Balance. Und unterhalb dieser mentalen Balance würde ich die ganzen Themen einsortieren, über die ich ja auch sehr, sehr gerne in der Heldenstunde spreche. Stille, Achtsamkeit, Meditation, die Beobachtung des eigenen Geistes, Framing, wie gehen wir, mit welchem Setting gehen wir an Herausforderungen ran? Also bestes Beispiel jetzt meine Erkrankung. Ich weiß noch ganz am Anfang, als mich Corona zum ersten Mal erwischt hatte, war ich fast ein bisschen persönlich beleidigt, weil ich im Vorfeld gesagt habe, und das war ja meine Erfahrungswelt bis zu Corona, ich werde so gut wie nie krank und wenn überhaupt nur so ganz oberflächlich. So, dann hat mich der Coronavirus ganz am Anfang, als ganz neues Thema war, relativ früh erwischt. Ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Und ich habe auch ordentlich flach gelegen. Also es war kein großer Spaß gewesen. Und da hat auch so ein bisschen mein Selbstbild, mein Framing darunter gelitten, weil ich dann plötzlich nicht mehr die Person war, die nie krank wird, die sich nicht ansteckt, die so viel für ihre Gesundheit macht, dass sie da easy durchgehen kann. Beim Coronavirus konnte ich mir das dann im Nachhinein noch so ein bisschen schönreden, weil der Coronavirus halt relativ krass, neu, aggressiv, schwerwiegend sonst was war. Bei den ganzen anschließenden Virenerkältungen, wie jetzt auch hier meine jüngste, war das schon nicht mehr so einfach schön zu reden für mich und zu sagen, ja, okay, das war jetzt noch nicht mal mehr ein Coronavirus, sondern das war so ein Feldwald und Wiesen, weiß was ich was Virus. Und der hat mich schon wieder total lahmgelegt. Also hat auch so ein bisschen mein Selbstbild, mein Image, mit dem ich identifiziert war als Gesundheitsexperte, hat da ein bisschen dran gelitten und gekratzt daran. Jetzt ist die Frage, wie frame ich diese Situation für mich? Kann ich, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ich könnte ja jetzt sagen, Mensch, trotz all diesen Dingen, die ich mache, also trotz Eisbaden, trotz Atemübungen, trotz gesunder Ernährung, Schlaf, Bewegung, you name it, trotzdem erwischt es mich regelmäßig. Das ist die eine Sache, wie ich das betrachten kann. Die andere Sache, wie ich das betrachten kann, wäre, ja krass, guck mal, eine gute Woche und schon bin ich wieder auf den Beinen. Schon bin ich wieder in der Lage, ein Seminar abzuhalten oder jetzt einen Podcast aufzunehmen und bin wieder relativ fit. Gott sei Dank mache ich so viel für meine Gesundheit, da komme ich schnell wieder auf meine Beine. Gut, Körper, dass du das so schön schnell verarbeitet hast. Im Ergebnis ändert das gar nichts, aber das eine ist ein negativer Blick auf die Sache, das andere ist ein positiver Blick auf die Sache. Und wenn wir was gelernt haben, dann ist es ja, wenn wir durch die Dinge, wie wir das Leben betrachten, durch die Art und Weise, wie wir Herausforderungen angehen, ob wir uns dann in einer Opferrolle sehen oder eine Herausforderung als Chance sehen für ein Wachstum, in welche Richtung auch immer. Also wenn wir diese Art und Weise ändern, wie wir auf Dinge schauen, wie wir uns eben selbst framen, aber auch erkennen, wie wir von außen geframed werden, wenn wir unsere eigenen Gedanken durchschauen und nicht mehr jeden Gedanken glauben, der unser Gehirn produziert und uns vor allen Dingen auch nicht mehr mit jedem Gedanken identifizieren und jeder Glaubensrichtung und jeder Meinung, wenn wir das alles ein bisschen sorgfältiger beobachten und mit einem gewissen Abstand agieren und mehr die Kontrolle über unseren Geist, also über unsere mentale Balance übernehmen, dann machen wir auch ja wahnsinnig viel für unsere geistige Gesundheit, für unser Mental Health, für unser Nervensystem, indem wir viel, viel ruhiger, viel, viel entspannter sind. Und das geht ja Hand in Hand mit ganz, ganz vielen Dingen, die wir sonst im Bereich Gesundheit eben auch machen. Und deswegen muss ich mich selbst wundern darüber, dass ich vorher noch nicht auf die Idee gekommen bin, dieses ganze Thema Mental Balance oder mentale Balance und unten drunter eben all diese Sachen wie Beobachtung, Stille, Achtsamkeit, Meditation, geistiges Arbeiten, Spiritualität am Ende des Tages, dass ich das immer so gesondert behandelt habe und gar nicht als eine Säule der Gesundheit. Also für mich gehört das absolut mit dazu und ganz viele von diesen Dingen sind miteinander verknüpft und gehen Hand in Hand. Wenn ich auch anfange, sowieso bewusster durch die Welt zu gehen, ernähre ich mich auch bewusster, bewege ich mich auch bewusster. Wie könnte es denn anders sein, wenn ich anfange, bewusster zu werden, wenn ich mich auch mehr als Teil dieser Umwelt sehe, Umwelt, Mitwelt, wenn ich mich davon nicht mehr getrennt sehe, wird mir ja auch klar, wie agiere ich denn überhaupt in dieser Welt? Wie gehe ich denn überhaupt mit meinen Mitmenschen um, mit meinen Mitlebewesen, mit Pflanzen, mit Tieren, mit Mitgeschöpfen? Wie gehe ich aber auch mit mir selbst um? Wie rede ich denn eigentlich über mich selbst in meinem Kopf? Was denke ich denn über mich? Was habe ich denn für Gedanken und Glaubenssätze? Und woher kommen die überhaupt? Glaube ich vielleicht, dass ich XY nicht besonders gut kann, weil mir das mal meine Mutter gesagt hat oder mein Vater gesagt hat oder meine Lehrerin oder mein Lehrer gesagt hat? Und das hat mich so tief verletzt, dass ich das bis heute mit mir rumschleppe und schlimmstenfalls sogar glaube, dass sie das mal vor 10 Jahren, 20 Jahren zu mir gesagt haben. Und ich denke immer noch, ja, genau, das kann ich gar nicht gut, weil ich das glaube. Wenn ich sowas erkenne, dann kann ich das nach und nach gehen lassen. nach und nach ziehen lassen und all diese Identifikation, die ich so angesammelt habe über die Jahre und Jahrzehnte, von dem ich denke, dass ich das bin, von dem ich glaube, dass das meine Persönlichkeit ausmacht, wenn mir das nicht mehr dient, kann ich das ziehen lassen, kann ich das gehen lassen. Und das befreit wahnsinnig. Das befreit so wunderbar von all diesen Dingen, die wir angesammelt haben. Und es lässt sich so viel leichter durchs Leben gehen. Und es öffnen sich ganz neue Möglichkeiten, neue Kommunikationsmöglichkeiten mit mir selbst, mit anderen Menschen. Ein wunderbares Tor öffnet sich dann. Also die fünfte Säule, mentale Balance, hiermit offiziell eingeführt als fünfte Säule der Gesundheit in der Heldenstunde. Mea culpa für die letzten 7 Jahre oder so, in denen ich nur von den 4 Säulen gesprochen habe. Aber so richtig klar geworden wurde, ist mir das jetzt eigentlich erst nach meinem Seminar mit dem lieben Team von McDreams Hotels, wo ich auch gesagt habe, okay, du hast jetzt eigentlich 4 Stunden über nichts anderes erzählt als über Klarheit, als über Stille, als über, wie gehen wir mit Stress um, wie können wir Resilienz aufbauen. Im ganz Kleinen, was im Daily To Do in der Company passiert, aber auch mit den ganz großen Themen, ne? Klimawandel, politische Sachen, weltumstürzende Sachen, wie können wir besser damit umgehen? Und dann habe ich mir gedacht, wie kann das eigentlich keine Säule der Gesundheit sein? Weil wie können wir denn Mental Health, also mentale Gesundheit, lässt sich doch davon gar nicht trennen. Es ist ja alles miteinander verwoben. Deswegen welcome Säule 5, mentale Balance. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen inspirieren mit der 5. Säule und natürlich den 4 traditionellen Säulen. Ab jetzt werde ich immer von den 5 Säulen sprechen. Und freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr irgendwo was zu ergänzen habt oder sagt, ja, so ist mir das auch gegangen, oder was mich vielleicht auch interessieren würde, wäre dieses Thema, seid ihr auch seit Corona regelmäßig krasser krank als früher? Oder ist das so ein Phänomen, was ich jetzt vereinzelt nur so bei mir selbst feststelle? Das würde mich mal interessieren. Habt ihr für euch was gefunden, was euch da besonders gut hilft? Das würde mich auch sehr interessieren. Und in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Bisher freue mich, euch in 14 Tagen wieder zu hören. Nein, ihr hört ja nur mich. Zu senden für euch in der Heldenstunde. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, macht was dafür. Bleibt bewusst. Bis ganz bald. Ciao, ciao und bye, bye.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.